Ja. Danke. Auch Mascara für den Notfall.
Dankeschön. Ja, so die letzten Momente saß ich da und dachte ich, Mensch, dieser Lobpreis, da fühlt man sich ja schon fast im Vorhof des Himmels. Was soll ich da noch sagen? Alles, was ich sage, das kommt da gar nicht ran. Ich erreiche es einfach nicht an Schönheit und an Emotionalität und an Bewegtheit und Nähe Gottes. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Es ist für mich ein besonderer Tag, all dieweil, heute ist ja der 10.6., am 10.6.1973 wurde ich getauft. Vor 45 Jahren, ohne zu ahnen, dass ein Jahr später, das war so, wir hatten Menschen in der Gemeinde, die zur Gemeinde gehörten, die wohnten ziemlich weit außerhalb, so 10 Kilometer außerhalb der Ortschaft und hatten dort eine Landwirtschaft und durch das Gelände floss ein kleiner Bach und in diesem Bach wurden wir dann getauft. Wir waren 21 Kandidaten und wir sind dann vom Haus, wo der Gottesdienst stattfand, zum Bach runtergegangen, alle in weißer Kleidung, 21 Leute, die ganze Gemeinde. Und in Zeiten der Verfolgung und Repressalien, wo man damit rechnen musste, dass die Polizei kommt und den Gottesdienst auflöst, war man dann in entsprechender innerer Anspannung. Ich habe damals nicht geahnt, dass dieser Schritt mein ganzes Leben sozusagen in Bahnen lenken wird und dieser Weg so viel mit sich bringt. Habe ich damals nicht geahnt. Und vielleicht geht es euch, die ja auch getauft wurdet aufgrund eurer Entscheidung ähnlich, dass ihr sagt, Mensch, wenn ich damals gewusst hätte, was diese Entscheidung alles mit sich bringt, wie es mein ganzes Leben bestimmt, wie gut, dass man nicht immer alles weiß im Voraus. Das verbinde ich mit dem heutigen Tag. Und ich verbinde mit dem Thema, das ich gewählt habe, eine ganz persönliche Erfahrung, die würde ich euch gerne am Ende erzählen. Cindy, du sitzt da. Und sollte ich vergessen, dieses Versprechen einzulösen, dann meldest du dich. Und überhaupt, wenn du merkst, jetzt hat er da vorne Raum und Zeitgefühl verloren, zählst mich am Ende runter. 5, 4, ja? Und dann weiß ich, jetzt muss ich zur Landung ansetzen. Weil es kann mir durchaus passieren, dass ich immer weiter rede. Ich höre einfach nicht auf. Okay? Ja. Gut. Vor einigen Wochen rief mich der Manfred an. Und ich war gerade nicht dran, habe ich zurückgerufen, dachte ich, was ist los? Bei dem Kollegen muss man ja immer mit irgendwelchen Überraschungen rechnen. Dachte, was ist los? Und hat er mich überrascht und sagt, du, ich suche jemanden, der bereit wäre, an einem bestimmten Termin für mich einzuspringen. Und habe ich gesagt, sorry, der Tag ist komplett belegt, ich habe da irgendwo außerhalb einen Dienst im Rahmen von Open Doors. Aber das ist eine ganz, ganz liebe Gemeinde. Ich rufe die mal an, ob die nicht bereit wären, sozusagen, dass wir umswitchen. Das haben die gemacht. Manfred hat sich tierisch gefreut und insofern bin ich heute hier. Und dann hat er mich auch gebeten, dass ich in irgendeiner Weise versuche zu formulieren, worüber ich prinzipiell heute reden würde. Und habe ich gesagt, also was mich bewegt, immer wieder und immer wieder, ist das Thema Trost, getröstet werden, berufen zur Tröstung. Und haben wir gesagt, dann soll das dieser Satz sein über die heutigen Predigt, berufen zur Tröstung. Und in diesem Zusammenhang begleitet mich seit vielen, vielen Jahren eine Bibelstelle, die Bibelkenner wahrscheinlich auswendig kennen, so aus dem Jesaja-Buch vor vielen, vielen Jahren gesprochen, Jesaja 40, Vers 1, wo Gott sagt, tröstet, tröstet, tröstet mein Volk. Und dieser Gedanke, der begleitet mich immer wieder und ich gestehe, wenn es hier nur einmal stünde, tröstet mein Volk, hätte es auf mich eine andere Wirkung, als wenn hier dieses Dreifache steht. Tröstet, tröstet, tröstet mein Gott. So ruft nur jemand, der eine riesige Last auf seinem Herzen hat. Und diese Last zerreißt ihn buchstäblich. Und wie ein Seufzer kommt es aus seinem Herzen heraus. Tröstet, tröstet. Tröstet mein Volk. Wer so ruft, der kann sein Herz nicht mehr verschlossen halten. Das bricht sich Bahn. Und so seufzt er Wie so ein Seelenseufzer kommt das raus vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wer tröstet mein Volk? Wir leben in einer Welt, die trostbedürftig ist. Das letzte Lied, das hat mich so angesprochen. Ich weiß, du bist immer bei mir und du lässt mich nie los. In unserem ganz persönlichen Leben, wie oft wäre mir, wäre uns eine Umarmung, genau die Wohltat, die ich gerade brauche, dass da einer kommt und mich einfach in den Arm nimmt. Wir hatten früher bei Open Doors eine Kollegin und unser Gebäude ist so angeordnet, wie es halt ist, lange, lange Flure und da gehen so Zimmer rein. Und die Damaris, die brachte es immer wieder fertig, von Zeit zu Zeit rauszukommen auf den Flur und da steht die da und sagt, Leute, wer kann mich umarmen? Und irgendeiner kam dann raus, hat sie umarmt, einmal getätschelt und da war die Welt für Damaris wieder in Ordnung. Wer kann mich umarmen in meinem Leben? Unsere Seelen müssen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr so viel verarbeiten, verinnerlichen, dass sie in der Gefahr stehen, unterzugehen. Sie kommen immer weniger vor, unsere Seelchen. Und das Kümmern um die eigene Seele fällt uns immer schwerer und immer schwieriger, weil es in der Welt und in der Zeit, in der wir leben, nicht vorgesehen ist, dass wir uns auf den Hintern setzen und uns um unsere Seelchen kümmern. Da muss man drum kämpfen. Wir brauchen Trost in unseren Familien. Wir leben in einer Welt, in der Eltern und Kinder als Generationen sich immer weniger verstehen. Das fängt bei der Sprache an. Wenn die Kids von Chillen sprechen, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu begreifen, was meinen die Enkelkinder, wenn die gerade mal chillen. Was ist das? Früher hat man gesagt, abhängen, das habe ich ja irgendwann verstanden. Aber chillen? Das geht über die Musik. Wir verstehen schon lange nicht mehr den Musikstil unserer Kinder, der Enkelkinder schon mal gar nicht. Wer kann das verstehen? Wir nicht. Und wie oft eskalieren Situationen, weil sich Werte verschoben haben. Das, was uns Ältere getragen und gehalten hat, ist die Inflation des Wortes und der Werte zum Opfer gefallen. Komm du heute rein in einen Bus, ob da ein 13-Jähriger aufsteht und dir Platz bietet? Aber hallo, wo kommen wir dann hin? Wie oft eskalieren Situationen an den Stellen, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte. Familien brechen auseinander, weil es ums Erbe geht. Ich habe einmal an einem Tag für eine verstorbene Mutter zwei Trauerfeiern gehalten, weil sich die Kinder nicht darauf verständigen konnten, gleichzeitig auf dem Friedhof zu erscheinen zur Beerdigung ihrer Mutter. Lieben, das ist unsere Welt, in der wir leben. Mit welchen Wunden gehen diese Menschen durchs Leben? Und was machen solche Wunden mit uns Menschen? Wir brauchen Trost in unseren Nachbarschaften, in der Gesellschaft, in der wir sind. Vor einigen Jahren war ich eingeladen in einem Bestattungsinstitut, zum Thema vom Umgang mit der Trauer, mit Sachbearbeiterinnen zu sprechen. Es kamen etwa 8 Frauen. Das sind die, die im Büro sitzen und Tag für Tag Trauerfälle bearbeiten, mit Angehörigen sprechen, versuchen bei Entscheidungen zu helfen und versuchen vielfach zu trösten. Und ich vergesse nie, wie mitten in diesem Seminar eine Frau in bitteres, untröstliches Weinen ausbrach. Und dann nach und nach durch die Tränen und das Schluchzen hindurch uns erzählte, dass ihr Sohn heute 18 wäre. Doch sie hatte sein Leben beendet, weil man ihr damals sagte, und sie glaubte es irgendwann auch, dass mein Bauch mir gehört. Und sie erzählte uns seit 18 Jahren hört sie jede Nacht seine Stimme, die sie damals gehört hatte. Und seit 18 Jahren deckt sie für ihren Sohn den Tisch mit ein. Ihr Lieben, wer kann die Abgründe solcher Wunden verstehen und so berühren, dass dieses Menschenkind wieder leben kann? Ganz einfach leben. Wir brauchen Trost in unseren Betrieben, auf unserer Arbeit. Viele Menschen zerbrechen an dem ständig wachsenden Leistungsdruck. Viele Menschen zerbrechen unter dem um sich greifenden Stil von Mobbing, weil es einfach Stil ist. Wie viele Menschen zerbrechen, weil sie die Degradierung zur Arbeitskraft nicht mehr ertragen können. Meine Frau ist heute dabei. Sie arbeitet in einem Betrieb, wo es um Kleidung, um Mode geht. Da wird Mode eigentlich gemacht. Ich dachte immer, das wäre ein Naturereignis. Die Mode kommt sozusagen über uns und wir müssen schlucken. Gar nicht. Die sitzen am runden Tisch und überlegen miteinander, was wird nächstes Jahr Mode sein? Und dann ist es eine Ansage und alle Welt glaubt, das ist jetzt so. Einfach kommt von oben. Das ist so schlicht wie dumm. Wird am Tisch entschieden. Und da arbeitet meine Helene dort, wo Models über den Laufsteg gehen. Das ist dort, wo vielfach entschieden wird, was in und was out ist anhand der Kleidung. Und da wird über persönliche Dinge nicht gerne gesprochen. Partys, essen gehen, tanzen gehen, ins Kino gehen, an der Cocktailbar, den Feierabend sozusagen, chillen. Das sind die Themen, über die dort gesprochen wird. Aber dass eine Kollegin seit Monaten und Jahren ihre kranke Mutter pflegt und selbst langsam auf dem Zahnfleisch kriecht, dafür gibt es da keinen Raum in der Welt. Und es hat auch keinen Platz in dieser Welt, dass die Mutter nun verstorben ist. Und dass die Mutter in 3 bis 4 Tagen beigesetzt wird, das erfährt man über die Zeitung, obwohl man am Arbeitstisch einander gegenüber sitzt. Nur in der Pause, wenn alle so unten sind, dann kommt diese Kollegin, setzt sich zu Helene auf die Tischkante und sagt, Helene, mir geht es so dreckig. Mir geht es so dreckig. Ich habe im Rahmen der Notfallseelsorge Familien besucht, ihnen die traurige Nachricht überbracht, dass ihr geliebter Mensch nicht mehr heimkommt. Ich habe mit ihnen gesprochen, zugehört, versucht zu helfen, das Unbegreifliche zu erfassen. Doch wie will man eine Mutter trösten, deren 22-jähriger Sohn sich in Aschaffenburg vor den Schnellzug stellt und dann von dem am Ende nur ein Gefrierbeutel Reste bleiben? Wie will man diese Menschen trösten? Wir brauchen Trost vielfach in unseren Gemeinden. Ihr Lieben, was ich jetzt sage, spreche ich aus voller Überzeugung. Ich glaube daran, dass eine der schönsten und erhabensten Erfindungen Gottes die Gemeinde ist. Amen. Hier in diesem Haus, in dieser Gemeinde, offenbart sich die ganze Schönheit, Herrlichkeit und Göttlichkeit des Sohnes. Wo denn sonst? Die Gemeinde ist der Grundpfeiler der Wahrheit Gottes in dieser Welt. Woher soll die Welt sonst erkennen, was von Gott her wahr ist, wenn nicht durch seine Gemeinde? Sie ist der einzige Weg. Auf und über den Menschen verstehen, wie Jesus ist. Wie ist Jesus? Da musst du in die Gemeinde gehen. Sie ist die Versammlung derer, die durch das Blut des Lammes rein und heilig gewaschen wurden. Ihr Lieben, wir sind heute eine Versammlung reiner und heiliger Menschen, für die er den höchsten Preis bezahlt hat. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die er zur ewigen Gemeinschaft mit sich selbst berufen und bestimmt hat als sein Gegenüber. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die vor seinem Thron stehen und ihn anbeten werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der da war und der da ist und der da sein wird. Welch ein Privileg! Und weil das so ist, sind doch die Verletzungen und Wunden, die wir uns oft gegenseitig in unseren Gemeinden zufügen, so schmerzhaft und entfalten eine so zerstörerische Wirkung. Und darum bin ich so dankbar, dass ich Anfang dieses Jahres hier in der Gemeinde sein konnte zum Gottesdienst und der Manfred einen Satz prägte. Wer diese Gemeinde hier gefährdet, den lade ich ein zu mir nach unten und da werden wir unten das Rolltorgespräch miteinander führen. Wer diese ganze Schönheit, die ich gerade gesagt habe, zerstört, der bekommt echt Begleitschutz bis zum Rolltor. Wir leben in einer Welt, die trostbedürftig ist. Es ist eben diese Welt, die Gott vor Erschaffung derselben unendlich geliebt hat, in der er sein ganzes Herz hineingelegt hat und auf der jeder Mensch ohne Ansehen der Person, der Sprache, der Hautfarbe, der Religion, der Größe, des Reichtums und der Armut von ihm ein geliebter Mensch ist und zwar so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Trösten ist eine der schwierigsten, aber auch eine der wichtigsten Aufgaben der gemeindlichen Seelsorge. Jemand sagte einmal, es ist unendlich viel schwerer, eine Träne zu stillen, als 1000 Tränen zu weinen. Und dabei liegt Gott viel daran, dass Trost geschieht. So lässt er denselben Jesaja einige Sätze später sagen, freut euch mit der Stadt Jerusalem. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Siehe, ich breite über dieser Stadt den Frieden aus wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf den Arm getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen, denn ich will euch trösten, wie einer, wie einen seine Mutter tröstet. Der Prophet, so stelle ich mir das vor, malt den erschöpften Menschen im zerstörten Israel Bilder vor die Augen ihrer Seelen und einem Trostland. Mütter nehmen ihre Kinder auf den Schoß, Kleinkinder werden gestillt und liebevoll getragen. Es ist Friede und Wohlstand, soweit das Auge reicht. Gott selbst schlüpft in die Rolle einer Mutter und drückt seine gebeutelten und geschüttelten Menschenskinder an sich, an seine Brust, sättigt sie mit Frieden, mit Geborgenheit, mit Sicherheit. Ich will euch trösten, wie die Mutter dich tröstet. Und alle, die es hören, sie dürfen, sie sollen ihre Köpfe erheben, sie dürfen sich aufrichten, aufrecht stehen. Sie dürfen dem Leben die Stirn bieten. Wie lassen sich erschöpfte und geknickte Menschen wieder aufrichten? Wie macht man das? In der Sprache der Bibel meint das Wort trösten mitunter ein heftiges Durchatmen. Über 120 Mal begegnet uns dieser Begriff in dieser Form in der Heiligen Schrift. Trösten heißt demnach, jemandem helfen, durchzuatmen. Ihm helfen, den befreienden Seufzer seiner Seele loszulassen. Tröste ist einer, der erst zum Aus- und dann zum Aufatmen verhilft. Der ist Tröster. Schaff mir eine Gelegenheit, dass ich einmal durchatmen kann. Vor etwa 32 Jahren musste ich selbst durch ein tiefes Tal von Schmerz und Verzweiflung. Das war die Zeit, als die Ehe meiner Eltern zerbrach. Und 9 Kinder blieben auf der Strecke. Ich war der Älteste. Und da waren Tränen mein stetiger Begleiter. Tag ein, Tag aus, bin mit Tränen eingeschlafen, mit Tränen aufgewacht. Und da suchte ich das Gespräch mit einem Dozenten in der Bibelschule Wiedenest. Ich erzählte ihm immer wieder und immer wieder von meinem Schmerzen. Ich spürte, dass er mich versteht und irgendwie versucht zu helfen. Und 2 Dinge habe ich mir seit damals gemerkt, von 1986, die vergesse ich hoffentlich nie. Nämlich, der Horst brachte es immer wieder fertig, jedes Gespräch auf Jesus, den Heiland, zu lenken. Auf den Mann der Schmerzen und Tränen. Der kann mich und dich verstehen wie kein anderer. Und so mündete jedes Gespräch immer damit, dass er sagte, Peter, schau auf Jesus. Der lässt dich nicht fallen. Diese unbedingte Anbindung eines Trostbedürftigen an den Heiland, der selbst so viel Schmerzen und Leid ertragen musste. Und ein zweites. Eines Tages schlug Horst vor, dass wir am Ende unseres Gesprächs miteinander beten. Das haben wir immer gemacht. So auch jetzt war in dem Sinne nichts Besonderes. Wir saßen bei ihm im Sprechzimmer, im Arbeitszimmer auf einem kleinen Sofa. Ich schloss die Augen, so wie ich gesessen hatte, schloss die Augen und höre, es raschelt neben mir. Ich habe die Augen schlitzweit aufgemacht und sehe, der Horst. Der steht neben mir auf den Knien und betet um Trost für mich. Und in dem Augenblick änderte sich etwas in mir. Ab dem Augenblick hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass mir alles zu viel wird. Die Situation eskalierte dann immer weiter und hat sich bis heute nicht geregelt. Aber in mir hat sich etwas geändert. Im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass Gott in der Lage ist, aus der Widersprüchlichkeit und Verfahrenheit dieser Situation mir einen gedeckten Tisch im Leben zu decken, anzubieten. Ein Tröster, auch der Beste, wird oft an der Situation nichts ändern können. Allerdings kann er dem Klagenden, dem Weinenden, dem, der alles sozusagen über den Kopf wächst, zu dem Glauben verhelfen, dass der Heiland auch in der dunkelsten Stunde meines und deines Lebens bei mir und bei dir ist. Er lässt dich nicht los. Amen. Und dieser Glaube hilft uns seitdem, meiner Frau und mir, und das versuchen wir weiterzugeben, zu verinnerlichen, dass ein Mensch, der glaubt, alles in einem anderen Licht sieht, nämlich im Licht Gottes. Und da kann auch die beschissenste Situation kommen, sorry. Aber du wirst sie durch ein in einem anderen Licht sehen. Vor 10 Wochen, vor 2,5 Monaten komme ich heim, ich war irgendwo zu Gemeindediensten, komme heim. Es ist 15.30 Uhr, Helene ist seit 7 Uhr auf der Arbeit, ich war noch früher weg. Komme nach Hause und sage mir, warum ist es vorm Garagentor nass? Es hat wohl nicht geregnet, aber das Garagentor ist überdacht und trotzdem ist es davor nass. Warum? Ich mache die Tür auf und mir schwellt das Wasser entgegen. Das komplette Haus unter Wasser gesetzt, ganz oben unterm Dach eine Leitung geplatzt und schätzungsweise 5.000 bis 6.000 Liter Wasser sind ins Haus geflossen und wir haben dann 4 Wochen lang das ganze Haus mit sämtlichem Hausrat entkernt. Badezimmer raus, Fliesen raus, Böden raus, Türen raus, Holzvertäfelungen, Sofa, Tisch, Möbel, alles auf die Mülldeponie gebracht. Und dann rufen uns Leute an und sagen, ihr müsst wahrscheinlich furchtbar verzweifelt sein. Wie können wir euch trösten? Und sagen wir, sprichst du mit uns? Wir nicht? Natürlich ist es doof. Versteht ihr, ein Mensch, der glaubt, sieht alles in einem anderen Licht. Jetzt sind wir so dankbar, dass wir in einem Land leben wie Versicherung zum Beispiel. Einspringen, die Versicherung, bei der wir sind, hat sich bis jetzt sehr loyal gezeigt. Sie haben bis jetzt sehr, sehr viel Geld bezahlt. Der Schaden geht weit über 100.000 Euro hinweg. Und wir leben seit 10 Wochen, leben wir draußen in der sozusagen im Wintergarten, 2 Biertische zusammengestellt, Matratze drauf und schlafen. Ihr Lieben, liebe Schwester und lieber Bruder und lieber Freund, so habe ich das für mich hier formuliert, ich möchte uns heute gerne Mut machen und dir heute gerne Mut machen. Wage es, deine Sichtweise dahingehend zu ändern, wenn Katastrophen vor den Füßen deines Lebens liegen und wenn sie deinen Kopf füllen. Wage zu erkennen, dass Gottes Gedanken anders sind als die trostlosen Konzepte, die wir für unser Leben formen. Halte daran fest, Gott lässt sich nicht von dir abbringen, egal was kommt. Und wenn die ganze Hütte, wenn dir das Wasser bis Oberkante Unterlippe steht, in deinem eigenen Haus, Gott lässt sich nicht davon abbringen. Er will, und das zwar um jeden Preis, seinen Trost in meinen und deinen traurigen Kopf und in mein und dein leer geweintes Herz hineinfallen lassen, so wie der Regen und der Schnee auf den Boden fällt. Wie können wir das verstehen? Welche Sprache muss man sprechen, um das zu verstehen? Wie können wir das Geschehen des Getröstetwerdens an sich begreifen, wo doch schon allein die Worte Trost und Trösten in unserer Welt fremd geworden sind? Und da fällt mir auf, dass alle diese Bibelstellen, und wenn man den Jesaja weiterliest und einfach die ganze Bibel liest, fällt mir auf, dass alle diese Bibelstellen in einer zutiefst familiären Sprache gehalten werden. Da ist die Rede vom Vater, von der Mutter, dem Schoß, den Kindern, vom Sohn. Und die Bibel scheut nicht, von der prall gefüllten Mutterbrust zu sprechen, an der sich die Kinder sättigen und Mut antrinken können, es mit diesem Leben wieder aufzunehmen. Natürlich ist Trost nicht nur weiblich, auch Väter können trösten. Manchmal gelingt es uns Männern, unsere Kinder oder andere Menschen zu trösten. Aber der Urton des Tröstens erwächst eben aus dieser Beziehung zwischen Mutter und Kind in ihr und danach an ihr. Und auf diesem Urton tröstet Gott. Und er sagt, wenn du mich verstehen willst, wie ich tröste, dann erinnere dich daran, wie deine Mutter dich damals getröstet hat und vielleicht heute tröstet. Tröstet, tröstet mein Volk. Die Cindy hat getan, was ihr Auftrag war, mit dem 5 zu zeigen. Und jetzt zählt sie mich runter. Deswegen auch für die Regie, ich überspringe jetzt ganz einfach die Hälfte meiner Predigt. Die zweite Hälfte. Und möchte ganz einfach mein Versprechen einlösen. Und die zweite Hälfte der Predigt, die hole ich irgendwann nach. Was mich bewegt hat, auch hier zu diesem Thema zu sprechen, folgendes. Vor einigen Jahren war ich in eine Gemeinde eingeladen und sollte dort zwei Gottesdienste halten, einen vormittags und einen nachmittags. Ich bin also ganz früh aufgestanden und um 6 war ich schon auf der Autobahn, um die Gemeinde rechtzeitig zu erreichen und kam dann nach 3 Autobahnstunden dort vorgefahren und stelle fest, die Parkplätze vom Gemeindehaus sind alle belegt, aber ich habe Bücherkisten dabei, so Bücher von Open Doors und meine Technik und so. Ich parke also, bleibe stehen auf dem Bürgersteig direkt vom Gemeindehaus und lade meine Kisten aus. Und da kommt eine Schwester aus der Gemeinde geschwind raus und ist relativ sozusagen dynamisch, erklärt sie mir, dass ich hier nicht stehen bleiben darf, denn dann kommt die Polizei und dann kriegen sie aus Gemeinde sozusagen einen schlechten Ruf und so weiter. Sag ich, ich will ja nur meine Kisten ausladen, wo kann ich denn parken? Und dann sagt sie, ich habe später erfahren, das ist die Ehefrau vom Pastor, sagt sie, wenn Sie da ein Stück weiterfahren, da kommt eine kleine Siedlung, da gibt es Parkplätze, da finden Sie bestimmt was. Also ich lade meine Kisten aus, fahre in die nächste Siedlung, parke dort und komme zurück, mache den einen Gottesdienst, die machen am Ende eine Kollekte für gemeindeeigenen Bedarf. Ich bin zum Mittagessen dort, mache einen zweiten Gottesdienst und fahre los und relativ frustriert. Weiß, ich habe heute noch einen Gottesdienst. Dachte, Mensch, wie soll das werden? Und während ich fahre, ruft mich der Pastor aus dieser anderen Gemeinde an und sagt, Peter, wir haben uns persönlich noch nicht gekannt, Peter, wir warten auf dich, wir freuen uns, dass du da bist. Und wenn du vorkommst, sagt er, ich habe für dich einen Parkplatz reserviert. Da kannst du ganz vorne stehen bleiben. Sagt du, ich habe so viele Kisten, ist das weit weg? Nee, sagt er, ich habe jemanden, der hilft dir dabei, deine Kisten reinzubringen. Okay, haben miteinander gesprochen, sagt er, du, bevor ich es vergesse, wir haben das Gemeinderat beschlossen, wir werden euch 3.000 Euro überweisen für verfolgte Christen. Sag ich, du, das, also ich wusste, die haben vor zu bauen. Ich sage, du, ihr wollt doch bauen. Da sagte mir, Peter, wir leben nicht davon, was wir haben, sondern von dem, was wir geben. Ich komme also in die Gemeinde, mache den Abend Gottesdienst, bin eingeladen zum Essen, wir gehen miteinander, Pastor und ich, zum Essen. Und er sagt, du, für den nächsten Gottesdienst morgen früh, ich habe dein Zimmer reserviert und er fährt mich zum Hotel und wir stehen davor und ich sage, wow, so eine noble Hütte, Rezeption, ich bekomme den Schlüssel vom Zimmer. Der Pastor verabschiedet sich, ich fahre einen Aufzug hoch, und komme in mein Zimmer und auf dem Tisch steht eine Weinflasche und eine wunderschöne Karte. Lieber Peter, wir freuen uns, dass du da bist und wünschen dir Gottes Segen für deinen Dienst. Deine Geschwister von der C3 Hanau. Mit diesen Gefühlen freue ich mich total, liebe Britta, dass du uns jetzt mit hineinnehmen willst, auch in das Abendmahl. Ich feiere gerne mit euch das Abendmahl und mich hat es herzlich verlangt, es mit euch zu tun. Amen.